Ja, ihr Helden des Abwassers da draußen, wir willkommen euch zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Und Daniel ist wieder da.
Ich bin wieder mit am Start. Herzlich willkommen.
Wir hatten ja beim letzten Mal sensationelle Vertretung und diesmal bist du wieder da. Ich freue mich.
Hast du mich schon vermisst, Klaus?
Auf jeden Fall. Ich vermisse dich immer noch.
Ich habe ja die letzte Folge, die auch wenn die jetzt noch nicht online ist, zur aktuellen Zeit, wo wir diesen Podcast aufnehmen, habe ich natürlich schon reingehört. Unglaublich, wie gut ich vertreten wurde. Mich würde mal ein Feedback interessieren von unserer Community, ob ihr mehr Gastauftritte wollt, mehr Gastmoderatoren. Wie schaut es da bei euch aus? Könnt ihr mal ein paar Kommentare da lassen bei dem Instagram-Post, den wir dann machen mit der Folge? Ich werde nochmal explizit dazu aufrufen. Ja, ansonsten, Klaus, ich bin immer noch mitten in der Elternzeit. Ich weiß nicht, wir haben jetzt...
Warum warst du nicht da? Erzähl doch mal,
ja, wissen die Leute das eigentlich? Ich habe wundervolle Kinder bekommen. Und das Lustige ist, wir hatten ja beim letzten Mal, als wir mit der Frau Jilk den Podcast hatten, habe ich ja noch so scherzhaft gesagt, Augenringe, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, wo wir das Logo dann abpassen mit den Augenringen von mir? Ich muss ganz ehrlich sagen, nachts geht das, dann schlafen die immer so 3-4 Stunden durch. Das ist echt Luxus. Aber tagsüber ist es echt anspruchsvoll, ne? Wenn das eine Kind schläft, dann ist das andere wach und möchte beschäftigt werden. An alle Leute, die da draußen schon Eltern sind und die uns zuhören, ne? Bemerkenswert, was ihr für Geduld habt, ne? Ich hatte sie vorher nicht, ich musste das jetzt erst lernen und bin immer noch dabei. Aber von daher, ja, schöne Zeit. Aber ich komme jetzt auch wieder zurück, ne?
Zurück ins Daily Business. Guckt auf das Bild, ihr seht die Augenringe.
Genau. Ich mache nachher so eine Sonnenbrille rüber, wie zur Weihnachtsfolge. Dann passt das. Ja, Herr Klaus, um was geht's denn heute?
Heute haben wir eine ganz spezielle Folge. Wir haben ja schon mal über Klärschlamm, was man hinterher damit macht, wenn der fertig ist. Da haben wir ja schon mal so eine tolle Folge aufgenommen mit der Frau Dr. Antakiali. Könnt ihr euch nochmal anhören. Da ging es um Phosphorrecycling. Und heute geht es um Schlamm auf Kläranlagen. Es haben sich 1-2 Zuhörer gewünscht, dass wir doch mal über Schlamm auf Kläranlagen sprechen. Wo kommt der her? Was macht man damit? Warum gibt es den überhaupt? Was gibt es für Schlammarten? Ja. Und so weiter. Und da haben wir uns heute jemanden eingeladen. Und zwar den Professor Schmelz. Der stellt sich gleich selbst noch vor. Und das ist einer unserer Schlammexperten in Deutschland. Und den kenne ich auch schon ein bisschen länger. Und toller Typ. Einfach. Da hören wir jetzt einfach mal an, was er uns so zu berichten hat. Und den fragen wir mal was ins Detail aus. Daniel, wir sind ja beide nicht die Schlammexperten, aber ich glaube, Fragen stellen, das können wir schon ganz gut mittlerweile.
Ja. Und vor allen Dingen, wir können unheimlich gute Grundlagenfragen stellen, ne?
Ja. Ich wollte noch, bevor wir den Herrn Schmelz jetzt dazu holen, wollte ich einfach nochmal der Community danken. Wir sagen ja immer, wir rechnen ja immer so, bei Instagram ist immer so unser Gradmesser, und da sage ich immer 10 neue Follower pro Folge. Jetzt haben wir 35 Folgen und sind bei 365 Follower mittlerweile. Und wir überholen so ein bisschen diese 10 pro Folge und das wird immer mehr. Von daher danke an euch da draußen, die ihr uns folgt und auch mittlerweile schon pro Folge immer einige Kommentare auch da lasst, uns auch einzeln mal eine E-Mail schreibt, sagt, was wir denn besser machen können. Wir freuen uns über jedes Feedback, jedes Kommentar, jedes Like und sehen euch auch alle. Ne?
Ja, also wir freuen uns auch, wenn ihr mal sagt, ey, da hattet ihr total Unrecht oder warum seid ihr nicht darauf eingegangen? Genau davon leben wir, ne? Deswegen kommt ihr heute auch die Schlammfolge.
Kommt das vor? Kommt das vor, dass wir Unrecht haben?
Nein.
dann holen wir doch einfach mal den Professor Schmelz dazu und dann gucken wir mal, was der uns so zu Schlamm zu berichten hat. Mega geiles Thema. Wir werden sehen.
Okay, ja, mein Name ist Karl-Georg Schmelz. Ich bin tätig bei Emscher Genossenschaft und Lippeverband, großer Abwasserverband in Nordrhein-Westfalen. Wir betreiben 58 Kläranlagen und ich bin da in der Grundlagenabteilung sozusagen tätig und kümmere mich hauptsächlich um Klärschlamm und Industrieabwasserreinigung. Ja, da sind wir, glaube ich, auch schon beim heutigen Thema. Ne? Es geht um Klärschlamm oder es soll um Klärschlamm gehen.
Ja, das war so angedacht, dass wir uns mal um Klärschlamm unterhalten. Ich hatte ja schon gerade den Zuhörern gesagt, dass wir schon öfter auch, was man am Ende mit dem Klärschlamm macht und wie man den los wird. Aber wie der entsteht und was man auf einer Kläranlage damit alles macht oder machen muss und warum das nötig ist, dass man den braucht, das wäre eigentlich heute mal so das Thema. Und da könnten wir eigentlich auch mal einsteigen. Und dann könnten Sie uns ja mal vielleicht sagen, wie entsteht denn Klärschlamm auf einer Kläranlage? Warum gibt es den überhaupt?
So. Ja, warum gibt es den überhaupt? Das fängt natürlich an wenn Sie sich überlegen, Sie sitzen auf der Toilette und ziehen ab. Und dann haben wir schon den ersten Klärschlamm quasi in der Pipeline. Das kommt ja dann letztendlich zur Kläranlage. Und in dem ersten großen Absetzbecken, was wir dann haben auf der Kläranlage in der Vorklärung, da setzt sich eben genau das, was wir mit der Toilette weggespült haben, setzt sich da ab. Und das ist dann der erste Teil des Klärschlamms, der auf der Kläranlage anfällt.
Okay.
Das ist aber noch nicht alles.
Okay.
Da gibt es noch einen zweiten Teil. Da gibt es noch einen zweiten Teil des Klärschlamms. Aber das kann ich gleich erklären.
Also Primärschlamm ist quasi das, was alles fest ist, was zum Beispiel auch Bolzen sozusagen, wie sagt man, die Kacke sozusagen, die sich dann absetzt. Fäkalien. Wenn ja, man das,
Fäkalien.
Fäkalien. Und die werden direkt im ersten Becken, da bleibt das eine Weile stehen. Ne? Also man sagt, ich habe mal gelernt, so 2 Stunden, aber dann eine halbe Stunde bis 2 Stunden Absetzzeit.
Ja, genau.
Und in der Zeit zieht man dann quasi unten aus dem Becken, was schwer ist, ab. Und das wird dann quasi...
Genau, da gibt's so eine Art Räumer. Da gibt es so eine Art Räumer, der schiebt dann den Schlamm, der sich abgesetzt hat, auf dem Becken in so einen Trichter. Und aus diesem Trichter kann man dann den Schlamm abpumpen. Mhm. Ja, und dann geht es weiter in die weitere Schlammbehandlung. Aber da kommen wir dann gleich zu.
Da kommen wir gleich noch zu. Also den haben wir schon mal. Das ist der erste Schlamm. Und dann gibt es noch anderen Schlamm. Welchen Schlamm gibt es denn noch?
Der erste Schlamm, das ist der Primärschlamm, den wir gerade gesagt haben. Das, was in der Vorklärung absetzt. Der nächste Schlamm, der dann anfällt, ist der Sekundärschlamm. Ne? Das ist ja primär, sekundär. Und dann gibt es auch noch einen Tertiärschlamm. Aber gehen wir erstmal zum Sekundärschlamm. Und das ist dann der biologische Schlamm. Wir haben aber jetzt bei der Abwasserreinigung erste Stufe war Absetzen. Ne? Deswegen haben wir den Primärschlamm gekriegt. Jetzt nächste Stufe ist die biologische Stufe, weil in dem Wasser, in dem Abwasser, ist ja nicht nur Absetzbares drin, sondern auch gelöste Stoffe, gelöste organische Stoffe. Ja? Mhm. Eben hatten wir Kaka und jetzt haben wir Pipi, ne? Zum Beispiel. Mhm. Das ist das, was gelöst ist, was noch in die zweite Stufe geht, was sich eben nicht absetzt. Und dafür sind eben die Bakterien zuständig. Wir haben eine ganze Menge Bakterien, unsere besten Mitarbeiter auf der Kläranlage, weil die arbeiten völlig umsonst, ne? Und die vermehren sich fleißig. Und indem sie eben die Inhaltsstoffe, die gelösten Abwasserinhaltsstoffe quasi auffressen. Und die vermehren sich dabei prächtig. Und weil die sich vermehren und das immer mehr und immer mehr werden, müssen wir dafür sorgen, dass die Anzahl der Bakterien in diesem Belebungsbecken, was wir auf der Kläranlage haben, ungefähr konstant bleibt. Und deswegen müssen wir immer das, was zuwächst, immer abziehen. Ja, und deswegen gibt es eben auch diesen Sekundärschlamm, biologischer Schlamm. Überschussschlamm heißt der, weil er überschüssig ist. Der muss raus aus dem System. Mhm. Und das ist letztendlich, sind das Bakterien, das ist Bakterienmasse.
Okay. Aber es ist ja nur ein kleiner Teil, den man immer abzieht. Also die Bakterien werden ja, oder der Schlamm wird ja immer im Kreis gefahren.
Genau.
Wir hatten ja auch schon in anderen Folgen darüber geredet, was Denitrifikation und Nitrifikation ist.
Ja.
Das sind ja dann verschiedene Bakterien am Werk. Und
genau.
Man fährt dann quasi den Schlamm immer wieder im Kreis. Und dabei wächst der quasi auf und wird mehr. Dann zieht man einen gewissen Bestandteil, einen bestimmten Prozentsatz ab. Oder wie entscheidet man das, wie viel man da rausnimmt?
Ja, man muss immer versuchen, dass man in dieser biologischen Stufe, in dem Belebungsbecken, eine ganz bestimmte Menge von Bakterien hat. Wenn das zu viel werden, dann können die sich hinterher, also dieses Schlamm-Bakterien-Gemisch oder Abwasser-Bakterien-Gemisch, das wird ja schön belüftet in den Becken oder gerührt und läuft dann insgesamt in das Nachklärbecken, wo sich dann dieser Bakterienschlamm wieder absetzt und dann wieder nach vorne in das Becken reingepumpt wird. Das ist der Kreislauf, den Sie gerade angesprochen haben. Aber wenn es zu viele Bakterien sind, dann können die sich in dem Absetzbecken nicht mehr richtig absetzen und dann würden die hinten aus der Kläranlage rauslaufen. Und das wollen wir auf gar keinen Fall. Und deswegen muss man immer eine gewisse Menge Schlamm einfach abziehen. Mhm. Die Bakterien müssen eine bestimmte Menge haben und man misst das über den Feststoffgehalt im Belebungsbecken. Da wird einfach der Feststoffgehalt gemessen und über diesen Feststoffgehalt im Prinzip bestimmt man, wie viel Schlamm man abzieht aus dem System. Wenn das zu viel wird, dann wird die Pumpe angeschlossen und dann zieht man den Schlamm raus als Überschussschlamm.
Das ist ja eine der Restriktionen von so einer Kläranlage, wenn man sagt, die hat 120.000 Einwohner Gleichwerte oder so, da ist dann oft die Menge an Schlamm gemeint oder wie, ist das schon so ein Punkt oder?
Ja, das, diese 120.000 Einwohnerwerte, die Sie jetzt als Beispiel so genannt haben, das ist so eine Größe für die Belastung der Kläranlage. Also das wird gemessen an einer Belastung, die jeder Einwohner, quasi jeder von uns, verursacht ja eine bestimmte Belastung, dadurch, dass er auf Toilette geht, dass er sich duscht, dass er die Wäsche wäscht oder den Putzeimer mit dem Putzwasser ins Klo schüttet. All das verursacht eine bestimmte Belastung und im Mittel kriegt man dann eine bestimmte Fracht pro Einwohner und Tag. Und das ist dann hochgerechnet dann eine Kläranlage für 120.000 Einwohner Werte zum Beispiel.
Ja, kann man dann sagen,
eine bestimmte Zulauffracht.
Kann man dann sagen, wie viel Schlamm ein Einwohner produziert?
Ja, kann man auch sagen. Also jeder von uns produziert am Tag ungefähr 80 Gramm Feststoffe, die auf der Kläranlage anfallen. Die fallen natürlich nicht 80 Gramm, denkt man jetzt, okay, das ist ja nicht viel. Ne? So 100 Gramm Salami ist auch nicht besonders viel. Aber 80 Gramm Feststoffe, die fallen leider nicht in fester Form an, sondern die sind in Wasser. Und leider ist es halt so, dass der Schlamm zwischen 95% und 99% Wasser hat und nur 1% sind Feststoffe, sodass die Jungs auf der Kläranlage, die den Schlamm abziehen, den Primärschlamm, den Sekundärschlamm, die müssen sich auf der Kläranlage mit 2 Liter Schlamm pro Einwohner und Tag rumschlagen. Mhm. Ja, also 2 Liter Schlamm fällt für jeden an. Das ist das, was auf der Kläranlage aus dem Abwasserstrom rausgezogen wird und dann in die Schlammbehandlung geht. Also jeder von uns produziert 2 Liter.
Und wie viele Bakterien sind da drin?
Boah, das kann ich, glaube ich, habe ich noch nicht gezählt. Das habe ich noch nicht gezählt. Aber warum? Viele auf jeden Fall. Und viele verschiedene, ganz viele verschiedene.
Herr Professor Schmelz, jetzt wissen wir eigentlich mal, wie Schlamm entsteht. Warum sind Sie denn jetzt Experte für Schlamm? Ja, oder wie kommt das dazu, dass man Experte für Schlamm wird? Oder Sie sind ja sogar Professor dafür und lehren das an der Uni. Und wie wird man dafür Experte? Muss man da eine spezielle Leidenschaft für haben? Oder erklären Sie doch mal.
Ich glaube, eine Leidenschaft muss man dafür haben. Aber es ist auch so, wenn Sie einmal irgendwas mit Schlamm zu tun gehabt haben und das klebt Ihnen am Bein, das kriegen Sie auch nicht mehr weg, ja, wenn Sie sich beruflich damit beschäftigen. Bei der Emscher Genossenschaft war es halt so, dass ich, als ich anfing in den 90er Jahren bei der Emscher Genossenschaft zu arbeiten, da brauchten die zunächst mal ein Abwasserbeseitigungskonzept. Da habe ich dann dran mitgearbeitet. Und das nächste war, man brauchte ein Schlammbeseitigungskonzept. Und das war so der erste Kontakt zum Schlamm. Beruflich jetzt, privat hatte ich vorher schon mal ein bisschen Kontakt zum Schlamm, aber beruflich war es das so, mit diesem Schlammbeseitigungsrezept, dann beschäftigt man sich mit Schlamm und dann beschäftigt man sich damit, dass auf den ganzen Anlagen Schlamm anfällt und wie viel anfällt und dann kommt man da so rein und irgendwann hat man so ein bisschen Expertenwissen quasi sich angeeignet und dann geht man in bestimmte Gruppen rein, in bestimmte Fortbildungsseminare und dann eignet man sich dann so ein Wissen an. Ja, und dann wurde ich mal gefragt, ob ich mal für die Fachkräfte für Abwassertechnik mal so ein bisschen was unterrichten kann zum Thema Schlamm und das habe ich dann gemacht. Ja, und dann ist dann letztendlich auch die Uni dann dazu gekommen und dann, wenn man das lange genug macht, dann wird man dann oder kann man zum Honorarprofessor berufen werden. Das ist mir dann auch passiert.
Wo lernen Sie?
An der Uni Duisburg-Essen.
Duisburg-Essen, ne?
Ja, das ist ja um die Ecke für mich. Ich arbeite ja in Essen und von daher ist das ganz praktisch. Ne?
Wenn man mit Schlamm konfrontiert wird, immer wenn ich mit Schlamm konfrontiert werde, höre ich immer irgendwie das Schlammalter. Was ist das Schlammalter überhaupt? Können Sie das mal den Zuhörern erklären?
Keine Frage.
Schlammalter, ja. Wie alt ist der Schlamm? Der Schlamm ist
genau. Und wir als Experten sitzen, oder nicht als Experten sitzen daneben und dann unterhalten sich die Experten, oh, mein Schlammalter ist 20 Tage. Ja, ich bin bei 24. Ja. Das ist das und das ist besser dadurch. Und können Sie da vielleicht mal
mitnehmen? Größer ist nicht unbedingt besser.
Okay, das ist schon mal.
Das liegt daran, wie die Kläranlage ausgelegt ist. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass in der biologischen Stufe eine gewisse Menge an Bakterien quasi vorgehalten werden, ja, die wir brauchen für diese Reinigungsprozesse. Ne? Die müssen wir immer wieder Überschussschlamm abziehen. Und genau daraus ergibt sich das Schlammalter. Ne? Sie haben eine gewisse Menge Bakterien, ja, und da ziehen Sie immer eine gewisse Menge ab. Und das, was Sie dann abziehen, innerhalb von 20 Tagen, ist dann so viel, wie die ganze Kläranlage ist zum Beispiel. Und dann haben Sie ein Schlammalter von 20 Tagen. Also wenn Sie eine Portion abziehen, 20 Mal an 20 Tagen hintereinander, haben Sie quasi das ganze System einmal ausgetauscht. Und das ist das Schlammalter.
Okay. Und warum ist das jetzt wichtig? Kann ich nicht einfach...
Das ist wichtig, weil bestimmte Bakterien eben mal länger brauchen, um zu wachsen als andere. Ja, bestimmte Bakterien vermehren sich sehr, sehr schnell. Die können sich innerhalb von Stunden vermehren. Es gibt aber auch welche, die haben also Generationszeiten, die mehrere Tage sind, das heißt, die teilen sich alle mehrere Tage nur einmal. Und weil ich die Bakterien brauche, diese Nitrifikanten zum Beispiel, die sich nur sehr langsam vermehren. Deswegen muss ich ein entsprechend hohes Schlammalter haben, damit die sich im System überhaupt anreichern können. Mhm. Also wenn ich nur ein 3-Tage-Schlammalter habe, die Bakterien brauchen aber 8 Tage, um sich zu vermehren, dann kann ich die nicht anreichern und dann funktioniert es nicht.
Mhm. Okay.
Und das, Im Faulbehälter ist das ähnlich.
Okay.
Das, ja, im Faulbehälter ist es ähnlich, wollte ich gerade sagen. Da sagt man aber nicht Schlammalter, sondern Faulzeit. Ne? Faulzeit zum Beispiel. Und da in dem Faulbehälter sind eben auch Bakterien drin, anaerobe Bakterien, Methanbakterien, die sich sehr, sehr langsam vermehren. Alle 10 Tage einmal unter optimalen Bedingungen. Deswegen braucht man eben Faulbehälter, die so groß sind. Da braucht man dann 20 Tage Aufenthaltszeit oder 15 bis 20 Tage, damit das funktioniert, das System.
Okay, das ist ja schon deine nächste Frage.
So, Sie wollten eben noch was anderes fragen.
Na, ich wollte nochmal fragen, wie viel braucht man denn an Schlammalter, dass es einigermaßen, Sie haben jetzt gerade 8 Tage gerade gesagt, ist das so 10 Tage Grundzeit, muss man mindestens haben oder?
Ja, also früher, vor den 80er Jahren, als es nur um Kohlenstoffabbau ging, da haben 3 Tage gereicht. Dann kam ja die Phase, wo wir gesagt haben, wir müssen auch Nährstoffe eliminieren, also Stickstoff und Phosphor rausholen. Und für diese stickstoffeliminierende Bakterien braucht man also mindestens schon 10 Tage. Mhm. Also 10 Tage Schlammalter braucht man, damit man genug Nitrifikanten im System haben, die den Stickstoff auch tatsächlich abbauen können.
Und wenn das zu lang wird, dann habe ich nur noch tote Bakterien im Becken.
Nee, das ist dann nicht unbedingt schlimm. Die Bakterien, die verhungern da nur. Ne? Ich habe ja dann sehr viele Bakterien und ich ziehe nur ganz wenig ab. Das heißt, das Schlammalter ist sehr hoch. Und die Bakterien kriegen dann nicht genug zu fressen, also nicht genug Futter. Und die futtern sich dann quasi selbst auf. Ne? Das ist dann quasi eine Art von aerober Stabilisierung, so heißt das dann. Die stabilisieren sich quasi selbst, weil sie einen Selbstverzehr machen. Ne? Die ist es quasi, wenn wir uns auf Diät setzen, ne, nichts mehr essen, null Diät sozusagen, was passiert dann? Die Fettreserven werden abgebaut. Der Körper nimmt sich die Energie. Der Körper braucht Energie, um zu überleben. Und das holt er sich aus der körpereigenen Substanz. Bei den Bakterien ist es genau das Gleiche. Die haben auch eine gewisse Menge organische Substanz. Und wenn sie nichts mehr zu fressen kriegen von außen, dann oxidieren sie ihre eigene körpereigene Substanz, um weiter Energie zu gewinnen. Und damit stabilisieren sie sich quasi selbst.
Also das wäre ein Tipp an Betreiber, die eine Kläranlage haben, eher die Zeit hochzuhalten als zu niedrig.
Ja, das ist ein Spielchen, was man ziemlich gut einhalten muss. Wenn es zu hoch wird, ist auch nicht gut.
Warum? Wie gesagt,
dann verschwendet man verschwendet viel Energie. Ich hab große Becken, die ich dann belüften muss mit wenig Bakterien drin im Prinzip. Ja, die muss ich ständig belüften, die kriegen aber kein Futter, die atmen auch wenig, aber das kostet viel Energie. Deswegen hat man das so weit optimiert, dass es gerade funktioniert mit möglichst wenig Energie. Also das Energiethema spielt eine große Rolle auf der Kläranlage. Wir brauchen sehr viel Energie.
Okay, also es spielt das Energiethema rein, hatten wir ja auch schon mal drüber gequatscht. Jetzt haben wir unseren Primärschlamm, jetzt haben wir unseren Sekundärschlamm, Überschussschlamm, jetzt haben Sie noch was von Tertiärschlamm gesagt.
Genau, Tertiärschlamm, der in der dritten Reinigungsstufe anfällt. Dritte Reinigungsstufe der Kläranlage ist üblicherweise ein Filter. Manche Kläranlagen haben ja eine Abwasserfiltration nach der Nachklärung nochmal, um ganz feine Suspenser rauszuholen aus dem Abwasser. Und der Schlamm, der dann da zurückgehalten wird, das ist der Tertiärschlamm. Der eine Teil, der andere Teil ist Feldschlamm. Also wir fällen Phosphatverbindungen häufig mit Eisensalzen auf der Kläranlage. Dabei fallen Eisenphosphate an, die ausfallen. Das ist auch ungelöste Stoffe, die meistens mit dem Überschussschlamm abgezogen werden. Das ist dann der Tertiärschlamm, also der Fell- und Filtrationsschlamm. Das ist das, was als Tertiärschlamm bezeichnet wird.
Was passiert denn jetzt? Ja. Jetzt haben wir die 3 Schlämme. Hier haben wir jetzt. Was machen wir denn jetzt damit? Die kommen alle in einem Becken und dann?
Gute Frage.
Oder?
Und dann, gute Frage. Ja, als erstes mal, wir versuchen immer ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir ziehen den Schlamm ab mit sehr viel Wasser. Da ist wenig Feststoff drin, viel Wasser, 99% Wasser bei dem Überschussschlamm zum Beispiel. Und damit die nachfolgenden Einheiten zur Behandlung nicht so riesengroß sein müssen, versuchen wir erstmal das Schlammwasser ein bisschen zu reduzieren, also einzudicken. Deswegen wird der Schlamm erstmal, wenn er aus dem Becken rausgezogen wird, eingedickt. Ja, der Überschussschlamm zum Beispiel wird eingedickt über bestimmte Maschinen, zum Beispiel eine Zentrifuge oder eine Siebtrommel, wo man einfach mal versucht, das Wasser von den Feststoffen zu trennen. So, dann kriegt man etwas dickeren Schlamm. Bei dem Primärschlamm ist es ähnlich. Da macht man aber erstmal, der Primärschlamm setzt sich relativ gut ab, lässt sich gut eindicken unter statischen Bedingungen. Deswegen macht man häufig statische Eindicker für den Primärschlamm, also einfach ein großer Behälter, wo man dann den Schlamm einfach absetzen lässt unter dem Einfluss der Schwerkraft. Sonst braucht man gar nicht viel machen. Also der Schlamm, den müssen wir zunächst mal eindicken. Erstmal ein bisschen Wasser rausziehen, damit das Volumen von dem Schlamm kleiner wird.
So. Sonst habe ich halt riesige Behälter, wo ich die mit Schlamm behandle dann und so weiter, ne?
Genau.
Ja.
Das ist dann viel, viel Wasser, ne? 99% Wasser, 1% Feststoffe ist viel zu wenig. Das ist also nur viel Wasser, was man dann quasi rumpumpen muss und weiter behandeln muss. Und das wollen wir nicht. Wir versuchen, das möglichst weit einzudicken, soweit wie es geht. Mhm. So, dann haben wir also den Primärschlamm aus dem statischen Eindicker. Der ist dann eingedickt. Der hat dann 5-8% Feststoffgehalt. Das heißt, 50-80 Gramm pro Liter sind Feststoffe da drin. Das ist dann schon so eine etwas dicke Brühe, sage ich einfach mal. Mhm. Ja, so ein dickes Zeug.
Wie funktioniert eigentlich das Schlamm, wenn wir schon einmal an der Stelle sind? Ja. Damals in meinen ersten Zügen, ich habe es immer nicht verstanden, wie dieser Eindickprozess funktioniert. Vielleicht können Sie das einmal kurz an der Stelle erzählen.
Ich versuche es mal. Also der Primärschlamm zum Beispiel, der wird in große Rundbehälter eingeleitet und der beruhigt sich dann da und damit können die Schlammpartikel, also die Feststoffe, können sich absetzen. Unter dem Einfluss der Schwerkraft sinken ja die etwas schweren Stoffe nach unten und das Wasser geht dann nach oben raus. So, und da gibt es dann auch einen Räumer, der den Schlamm wieder unten zusammenschiebt in einen Trichter rein und da kann das dann noch ein bisschen weiter eindicken. Und dann gibt es eine Pumpe, die diesen eingedickten Schlamm dann unten abzieht.
Es geht rein über Schwerkraft, ne?
Über Schwerkraft. Geht rein über Schwerkraft. Beim Primärschlamm, wie gesagt, geht das auch ganz gut, das funktioniert. Das sind Partikel, unterschiedlich grobe Partikel, Fäkalien, Toilettenpapierreste und sowas. Und das hat eine gewisse Struktur und das setzt sich auch ganz gut ab. Lässt sich also unter dem Einfluss der Schwerkraft ganz gut eindicken. Beim Überschussschlamm ist es ein bisschen anders. Ne? Bakterienmasse, ne? Die sind alle umgeben von so einer schleimigen Matrix und die wollen sich nicht so gut eindicken lassen wie der Primärschlamm. Da kriegt man mit statischen Eindickern auch eine Eindickung unter dem Einfluss der Schwerkraft, aber ist irgendwann zu Ende. Ne? Bei 30 Gramm pro Liter oder 3% Feststoffgehalt ist vorbei, merkt. Kriegt man statisch nicht.
Jetzt gibt's ja
weil
noch,
das zu wenig ist, brauchen wir dann Maschinen dafür.
Jetzt gibt es ja noch sowas, bevor vielleicht ist das auch zu spät gefragt, jetzt gibt es ja noch sowas wie Schlammindex. Das habe ich letztens auf einer Kläranlage mal gemacht. Da nimmt man sich eine Probe von seinem Klärschlamm oder seinem aus dem Belebbecken und lässt den Schlamm dort einmal absetzen. Das ist ja auch statische Eindickung.
Genau.
Und anhand der Füllgrades dieses Reagenzglases, was man da stehen hat.
Macht man das nicht mit dem Imhoff-Trichter?
Ein Zylinder. Ja. Nee, Standzylinder. Ein Liter Standzylinder.
Ja. Genau. Und dann kriegt man ja einen Schlammindex. Und was sagt der denn aus? Das ist doch die Absetzfähigkeit. Sagt
was darüber aus. Richtig, wie gut der Schlamm sich in der Nachklärung absetzen kann. Okay. Ja, der Überschussschlamm, wie gut er sich absetzen kann in der Nachklärung. Das müssen wir ja immer kontrollieren, damit er sich auch gut absetzt in der Nachklärung. Und wenn er sich nämlich nicht absetzt bei der Nachklärung, dann läuft er aus der Kläranlage hinten raus. Und das ist das, was wir überhaupt nicht wollen. Ne?
Das nennt sich dann Schlammabtrieb, ne? So, quasi.
Ja, oder? Genau.
Das heißt, quasi, da hauen wir ja Organik hinten raus und halten unsere Werte nicht ein.
Genau so.
Na? Ja, okay, also haben wir den Schlammindex geklärt. So, jetzt brauchen wir Maschinen für die weitere Eindickung nach dem Absetzen.
Genau, dieser Überschussschlamm, der aus Bakterien besteht, wie gesagt, die geben ihr Wasser ungern ab. Und statisch setzen sich nicht so gut ab, deswegen gehen wir auf Maschinen und da müssen wir schon Polymere dazugeben. Das sind also bestimmte organische Stoffe, die dafür sorgen, dass die Bakterien oder die Schlammfeststoffe sich leichter vom Wasser trennen lassen. Damit geben wir dann den Wasser besser ab. Und da gibt es dann so Maschinen, so rotierende Siebe zum Beispiel. Da wird der Schlamm eingeleitet, das Wasser läuft durch das Sieb weg, die Bakterien bleiben auf dem Sieb hängen und fallen auf der anderen Seite des Siebes wieder raus. Das ist eine Wendel da drin, eine Spirale, die dafür sorgt, dass der Schlamm durch die Sieb durchgefördert wird und das Wasser läuft nach außen durch dieses Sieb ab und danach hat man eben einen schön eingedickten Schlamm.
Zentrifugen gibt es ja auch noch.
Der hat dann eben 5%, genau. Es gibt auch noch Zentrifugen, es gibt auch noch andere Aggregate, um den Schlamm einzudicken. Siebbänder oder was auch immer, also ganz verschiedene Techniken, um den Schlamm einzudicken.
Das ist eigentlich der Unterschied. Ich habe den Unterschied zwischen Dekanter und Zentrifugen immer nicht so verstanden.
Für mich ist das Gleiche.
Okay.
Ist auch so. Es gibt auch eine Firma, die bezeichnet ihre Entwässerungsaggregate als Dekanter-Zentrifugen. Doppelt gemoppelt hält besser. Ne?
Damit man alle verwirrt.
Ja, genau.
Ja. Okay, jetzt haben wir den Schlamm quasi entwässert.
Eingedickt.
Oder eingedickt. Weit eingedickt, dass er noch pumpfähig ist. Richtig? Oder?
Ja, genau. Richtig. Genau. Das muss sein. Also der muss noch pumpfähig sein, sonst können wir ihn ja nicht weiter behandeln.
Wie weit runter geht das denn? Wann ist dein Schlamm noch pumpfähig? Gibt es da eine...
Das ist auch ein Unterschied zwischen dem Primärschlamm und dem Überschussschlamm. Bei dem Primärschlamm kann man sagen, der ist auch noch mit 10%, also 90% Wasser, 10% Feststoffe noch gut zu pumpen. Bei einem Überschussschlamm wird es schon bei 5-6% schwierig. Ja, weil diese Bakterienmasse, das sind halt Zellen, die so eine schleimige Matrix um sich herum haben. Und wenn das Wasser dazwischen weitgehend weg ist, dann habe ich quasi nur noch diese schleimige Matrix. Also im Prinzip so einen dicken Schleim, den ich dann durch die Pumpe, durch die Leitung pumpen muss. Und dafür brauche ich unheimlich hohen Druck. Und wenn ich über lange Strecken pumpen will, muss ich ganz, ganz große Pumpen haben und ganz stabile Leitungen, damit die nicht platzen. Also das, okay, da ist bei 6-7% ist wirklich Ende. Dann kann man mit normalen Pumpen da nichts mehr machen.
Ist das schon mal passiert, dass eine Schlammleitung geplatzt ist?
Ja. Also ist mit Sicherheit schon passiert, aber ich habe es noch nicht erlebt. Meistens versagt vorher die Pumpe, bevor die Leitung
platzt. Also die Pumpe macht dann Schluss und pumpt es nicht mehr durch, weil es zu viel Gegendruck gibt.
Ja, pumpt nicht mehr.
Okay.
Ja.
Und dann pumpen wir das alles in wohin?
In den V-Behälter. So, dann kommt die anaerobe Behandlung. Das machen wir, um die Menge des Schlammes zu reduzieren, zum einen. In dem Faulbehälter, wir waren vorhin schon bei den anaeroben Bakterien, ja, und dem Schlammalter von 20 Tagen, ne, das ist die Faulzeit, die wir brauchen in dem Faulbehälter. Der Faulbehälter ist anaerob, das heißt, es kommt kein Sauerstoff rein, keine Luft. Der ist luftdicht abgeschlossen. Da kommt jetzt nur der Schlamm rein, da sind Bakterien drin. Anaerobe Bakterien, die Organik, die wir da reingeben, ob das jetzt aus dem Primärschlamm ist oder aus den anderen Bakterien, die anderen Bakterien sind auch organische Masse, davon ernähren sich diese Bakterien im Faulbehälter. Und die machen zwei Effekte und zwei super Effekte. Das erste ist, sie reduzieren die Masse, die Feststoffmasse, etwa um ein Drittel. Ein Drittel der Feststoffmasse wird abgebaut, die ist weg. Die brauchen wir hinterher nicht entsorgen, das spart richtig viel Geld. Und zum anderen, was machen sie aus der reduzierten Masse? Sie produzieren Biogas. Also das Faulgas, was wir natürlich super gut nutzen können, um Strom zu erzeugen für die Kläranlage und Wärme für die Kläranlage. Die V-Behälter müssen beheizt werden. Wir müssen die auf 36 bis 38 Grad beheizen, damit die Methanbakterien da drin sich wohlfühlen. Dann arbeiten die auch gut. Wenn sie schön warm haben, mollig warm, ähnliche Körpertemperatur wie wir, 37 Grad, so, da fühlen sie sich wohl. Und dann wird dann die Organik dann umgesetzt in Vollgas. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber man muss bestimmte Bedingungen einhalten, eben unter anderem diese 20 Tage V-Zeit.
Und das ist fest vorgegeben oder... Wenn man es länger macht, dann gibt es Probleme und kürzer, dann können die Methanbakterien sich nicht vermehren, oder wie?
Nee, es kommt da auch so ein bisschen auf die Größe der Kläranlage an. Wenn man eine kleine Kläranlage hat, dann wird da nicht immer kontinuierlich der Schlamm, der Rohschlamm, abgezogen aus der Anlage und in den Faulbehälter reingepumpt. Und weil jeder Pumpvorgang in den Faulbehälter ist quasi eine Stoßbelastung für den Faulbehälter. Und je kleiner die Kläranlage ist, und je weniger kontinuierlich der Schlamm abgezogen wird, desto häufiger kriegt der V-Behälter eine Stoßbelastung. Und deswegen sagt man bei den kleineren V-Behältern, die müssen ein bisschen größer sein, also sagt man eher 20 bis 25 Tage V-Zeit. Und bei den großen Behältern, so wie wir die Kläranlage in Bottrop zum Beispiel haben oder auf dem Klärwerk-Emscher-Mündung, wo wirklich sehr, sehr große V-Behälter stehen, da wird der Schlamm kontinuierlich zugegeben. Da kann man auch mit 15 bis 20 Tagen arbeiten. Also da kann man das Schlammalter so ein bisschen runternehmen.
Hat so ein
die Generationszeiten, wie gesagt, dieser Viecher, die da drin arbeiten, die Methanbakterien, die ganz wichtig sind, die haben eben Generationszeiten von 10 Tagen. Das heißt, die müssen mindestens, die Mindestaufenthaltszeit muss eigentlich 10 Tage sein, sonst funktioniert das System nicht. Und wenn man gewisse Sicherheiten drauflegt, geht man dann auf 15 Tage.
Ja, jetzt gibt es ja nicht nur anaerob, es gibt ja auch aerobe Schlammstabilisierung, haben Sie ja vorhin auch schon gesagt.
Ja.
Wann macht man was? Es gibt ja auch noch andere
Also was man am meisten macht, ist bei den ganz kleinen Kläranlagen, ich sag mal, die unter 10.000 Einwohner werden, da ist es am einfachsten, wenn man aerobe Stabilisierung macht. Das heißt, man hat dann keinen V-Behälter, keine Gasgewinnung. Und dann machen wir eben das, was wir vorhin mal kurz mit dem Schlammalter besprochen hatten, 20, 25 Tage Faulzeit, 25 Tage Schlammalter, das war das mit dem Schlammalter. weil dann kriegen die Bakterien so wenig Futter, dass sie quasi sich selbst stabilisieren, ihre eigene organische, körpereigene Substanz reduzieren und damit sich selbst stabilisieren. Das ist das, was bei den kleinen Kläranlagen passiert, kleine 10.000. Bei allen anderen, ich sag mal, früher war die Grenze bei 20.000. Alles, was größer war als 20.000, hatte eigentlich eine Faulung, weil man dann eben sich das rechnet, einen V-Wetter zu bauen mit dem Gasspeicher, mit der Gasverwertung. Das ist ja alles aufwendig. Technik, ne, sind Betriebspunkte auf der Anlage. Aber ab Größe 20.000 lohnte sich das, weil man eben seinen eigenen Strom erzeugt hat. Ja, das war
so. Gibt es aber auch Kläranlagen? Achso, tschö.
Ja, das ist bei den kleinen Kläranlagen kleiner 10.000 das übliche Verfahren. Simultane aerobe Stabilisierung heißt das, da findet die Abwasserreinigung und die Schlammstabilisierung im Belebungsbecken der Kläranlage statt.
Jetzt gibt es aber auch Kläranlagen, die ihren Schlamm direkt verbrennen und gar nicht erst faulen. Habe ich auch schon gehabt. Auch große Kläranlagen.
Gibt's auch.
Warum macht man das?
Ja, Beispiel bei Frankfurt immer. Frankfurt habe ich immer so als Beispiel für Rohschlammverbrennung. Ich weiß nicht, aber inzwischen haben die, glaube ich, auch eine Faulung gebaut.
Ich kenne es auch in Baden-Württemberg so an manchen Stellen. Aber warum macht man das?
Ja, das macht man deswegen, weil der Schlamm, wenn er noch nicht stabilisiert ist, also noch nicht ausgefault ist, hat er noch einen höheren Organikanteil. Und dann brauche ich nicht so weit entwässern, um ihn im Heizfeld so hoch zu bringen, dass er selbstgängig verbrennt, also von alleine, ohne dass ich irgendwie Gas oder Öl dazu feuern muss. Weil der Organikgehalt des Schlamms einfach höher ist. Hat aber Vorteile, hat aber auch Nachteile.
Also warum macht man das? Also der Vorteil ist wahrscheinlich, hat man mehr Brennwert und muss nicht so viel rummachen mit dem Schlamm und kann ihn gleich weg.
Man muss ihn so weit entwässern, genau. Ja, genau so. Der Nachteil ist, wenn die Verbrennungsanlage mal ausfällt oder eine oder zwei Straßen der Verbrennung ausfallen, habe ich ein Problem mit dem Schlamm. Den Primärschlamm kann ich nämlich nicht lange aufheben. Wenn man den lange stapelt oder lange aufbewahrt, 2-3 Tage, fängt er fürchterlich an zu stinken. Und das ist eben das Problem, ne? Dass man dann ein Problem bekommt mit der Stapelung des Schlammes. Man kann ihn nicht unendlich lange aufheben. Und man braucht natürlich große Behälter, um ihn zu stapeln, und er fängt an zu stinken. Das große Problem bei der Rohschlammverbrennung, ne? Wenn ich den Schlamm nicht stabilisiert habe, sondern direkt in den Ofen schmeißen möchte. Gibt es Beispiele für.
Ne? Okay, und wenn der, aber sonst hat man von den Kosten her, ist das vergleichbar oder weil. Ist das, ich habe immer gedacht, ich angefangen habe, alle haben einen Faulturm. Und dann findet man so raus, die große Anlage hat keinen Faulturm. Warum machen die das ganz anders? Ne?
Ja, ich sag mal, die Frankfurter haben sich ja damals nicht umsonst dafür entschieden, eine Rohschlammverbrennung zu bauen, auf die Faulung zu verzichten. Aber inzwischen, meine ich, gab es eine Studie, die ich mal in den Händen hatte, ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her, dass sie sich dann doch entschieden hatten oder die Vorteile für die Faulung dann doch größer waren, sodass sie dann gesagt haben, wir bauen jetzt doch eine Faulung. Also es gibt Vor- und Nachteile.
Jetzt sind wir ja beim Faulturm gewesen. Wie geht der Schritt danach?
Ja, der ausgefaulte Schlamm, der dann rauskommt aus dem Faulbehälter, der ist ja dann von der Organik reduziert und der geht dann weiter in die Schlammkonditionierung, heißt das. Das heißt, Konditionierung heißt eigentlich nur, dass wir den Schlamm so vorbereiten, dass er dann anschließend gut entwässert werden kann. Wir versuchen dann den Schlamm, so weit es geht, zu entwässern, damit natürlich zum einen die Menge, die wir dann abgeben müssen, entweder in die Verbrennung oder in die Landwirtschaft oder wo auch immer hin, möglichst gering ist. Wir versuchen den möglichst weit zu entwässern. Und dafür gibt es dann auch wieder Maschinen.
Also ich habe das in Bottrop damals gesehen, wo sie die Kläranlage mal gezeigt haben, das mit diesen Kammerfilterpressen, das waren ja riesige Anlagen.
Ja.
Ist das so der Standard Vorgehensweise mit diesen Kammerfilterpressen oder ist das eine alte Technik?
Die Kammer- und Membranfilterpressen, ich sag mal, haben ihre besten Zeiten hinter sich, muss man einfach mal so sagen. Die Kammerfilterpressen waren ein sehr gutes Aggregat, um einen Schlamm zu erzeugen, den man hinterher in der Landwirtschaft verwertet hat. Ja, weil häufig wurde der ausgefaulte Schlamm dann mit Kalk konditioniert, mit Kalk versetzt und ließ sich dann auf diesen Kammerfilterpressen sehr schön entwässern. Da kamen also schöne Filterkuchen raus, die man dann in der Landwirtschaft nutzen konnte. Dann haben die Landwirte eben neben dem Phosphor und dem organischen Material auch gleichzeitig noch eine ganze Menge Kalk dazu bekommen, was natürlich für den Boden auch gut war. Ja, deswegen war das früher bei den großen Kläranlagen, die landwirtschaftlich verwertet haben, eigentlich das beste Aggregat war es damals für die landwirtschaftliche Verwertung, ne?
Ja.
Weil man neben der Organik und den Nährstoffen eben auch noch den Kalk bekommen hat. Und das wollten die Landwirte gerne haben, die Bauern für ihren Acker.
Okay, jetzt haben wir es aber
heute nicht. Heute werden 80% des Schlammes in Deutschland ja, heute werden 80% des Schlamms in Deutschland verbrannt. Deswegen ist die Konditionierung mit Kalk nicht mehr so angesagt. Ja, weil Kalk brennt auch nicht besonders gut oder eigentlich überhaupt nicht und macht nur den Heizwert des Schlamms schlechter. Deswegen heute eigentlich überwiegend mit Zentrifugen oder natürlich auch mit Kammerfilterpressen noch, aber ohne Kalkzugabe.
Mhm. Das habe ich auch nicht gewusst. Wieder was gelernt.
Und ich habe mal eine Frage. Polymere, ist das auch eine Konditionierung nochmal in dem Schritt oder ist das gar keine ist das immer vorm Faulturm, die Zugabe von Polymeren?
Nein, das ist sowohl bei der Eindickung eine Verfahrensweise oder ein Bestandteil des Verfahrens, dass man vor der Eindickung Polymere dazugibt, wenn man maschinell eindickt, aber auch nach der Faulung, bevor man auf die Entwässerungsmaschine geht. Da geht es auch ohne Polymerzugabe oder ohne Konditionierungsmittel geht gar nichts. Der Schlamm hält sein Wasser so fest, dass man ohne Polymerzugabe, also ohne Flockungshilfsmittel, da nichts erreichen kann. Funktioniert nicht.
Da gibt es ja immer, es gibt immer so eine Fachbegriffe bei den Polymeren, ne? Kationische und anionische Polymere.
Ja. Ja.
Welche werden tatsächlich auf Kläranlagen eingesetzt?
Gut aufgepasst, Herr Ehring. Also, das auf der kommunalen Kläranlage, das liegt ja da, kationische und anionische Polymere, das liegt ja an der Ladung, die diese Polymere haben. Ja, und diese kationischen Polymere, die haben eben eine positive Ladung, weil sie zur Kathode gehen, also zur negativen Elektrode eigentlich. Die gehen zu den Partikeln, die negativ geladen sind. Und unsere Schlammpartikel in der kommunalen Abwasserreinigung, die haben alle eine negative Oberflächenladung. Deswegen brauchen wir eben kationische Polymere, die haben die positive Ladung. Und die gleichen dann die Ladung zwischen diesen Partikeln aus. Und damit können die sich eng aneinander, weil, ne, wenn sie zwei Partikel haben, die die gleiche negative Ladung haben, dann stoßen die sich ab. Ich möchte aber gerne bei der Schlammentwässerung, dass diese Partikel ganz eng zusammen sind, damit das Wasser dazwischen wirklich komplett weg ist. Und das schaffe ich nur, indem ich die Ladung ausgleiche. Und das passiert eben durch diese Polymere, die die entsprechende entgegengesetzte Ladung haben müssen. Deswegen kationische Polymere.
Aha.
Verstanden?
Ja. Ich hab noch mal eine spannende Frage. Und zwar, wenn wir jetzt nach dem Faulturm sind, da haben wir jetzt die Konditionierung und danach geht es dann zur Entwässerung, richtig?
Ja, genau.
Vielleicht machen wir noch den letzten Schritt und dann komme ich noch mal zu ein, zwei Fragen. Ich weiß nicht, ob die jetzt neu sind, aber zum Beispiel Desintegration. Aber wir machen jetzt erstmal den Schritt zu Ende, bis der Schlamm in den Container fällt. Und dann kommen wir noch mal zur Desintegration. Das würde mich noch mal interessieren, was die dazu sagen.
Ja, kein Problem. Können wir machen. Also der Schlamm kommt aus der Entwässerungsmaschine und fällt in den Container und dann wird er eben entsorgt. Ja, Entsorgungsmöglichkeiten gibt es auch viele verschiedene Varianten im Moment noch mit Verbrennung im Kohlekraftwerk oder in der Zementindustrie oder eben im Müllheizkraftwerk gibt es auch Beispiele. Bamberg zum Beispiel, die machen das, ne?
Ja.
Die, wo der Hilke herkommt. Die haben da eine Kläranlage.
Ich habe selbst schon mal Müll da entsorgt und dann sieht man richtig im Müllheizkraftwerk, da habe ich dann, fährt man so mit dem Auto hoch, kann dann oben seinen Müll reinschmeißen.
Ja.
Auch, wenn ich mal eine Leiche hätte, würde ich die da entsorgen, findet niemand wieder, im Teppich eingerollt. Aber egal. Und man hat dann genau unten, wo man das reinschmeißt, da kam so, da war ich noch gar nicht im Abwasserbereich. Und da kam unten so ein ganz krümeliges, schwarzes Zeug über so reingekrümelt unten. Habe ich den Typen von der Müllverbrennungsanlage gefragt, was ist denn das? Ja, das ist der Klärschlamm hier von der Kläranlage. Und ich so, ja, okay. Damals habe ich noch nichts mit Abwasser zu tun gehabt, deswegen, aber das weiß ich noch.
Also die Bamberger Müllverbrennung kenne ich auch, die Kläranlage auch, habe ich mir schon mal angeguckt. Das ist also eines der wenigen Beispiele, wo tatsächlich der Klärschlamm mit dem Hausmüll oder mit dem Restmüll quasi zusammen verbrannt wird. Aber das gibt es auch. Aber überwiegend wird eben der Schlamm in Kohlekraftwerken mitverbrannt oder in Monoverbrennungsanlagen. Also das sind so Öfen, die nur für die Verbrennung von Schlamm gebaut worden sind.
Bei der Emscher Genossenschaft ist es ja in Bottrop alles. Ne? Wird da der ganze Schlamm nach Bottrop von allen Kläranlagen?
Nein. Nein, das ist die. Die Verbrennungsanlage in Bottrop schafft es noch nicht mal, den Schlamm aus Bottrop zu verbrennen. Da wird noch was weggefahren. Ja, wobei wir jetzt das System auch ein bisschen umstellen und dass wir dort in der Schlammverbrennung deutlich mehr Schlamm verbrennen können. Wir haben ja eine solare Klärschlammtrocknung da gebaut. Also das heißt, der Schlamm wird dann nach der Entwässerung, geht er in so eine solarthermische Trocknung. Ja, wir haben so große Gewächshäuser gebaut. 4 Hektar groß, ist glaube ich im Moment auch die größte der Welt, die nehmen wir jetzt gerade in Betrieb und da wird der Schlamm dann getrocknet und der wird dann so weit getrocknet, dass er eben genau den Heizwert hat, den wir brauchen, um ihn in der Schlammverbrennung selbstgängig, das heißt ohne Zugabe von Öl oder Gas, zu verbrennen.
Weil da, wo ich damals da war, haben sie noch Kohle zugesetzt.
Genau. Früher haben wir das mit Kohle gemacht. Ne? Wir haben den Schlamm mit Kohle, also Kohle zugegeben, dann entwässert. Und dann war in dem Filterkuchen eben eine gewisse Menge Kohle. Und diese Kohle hat ja einen super hohen Heizwert. Und damit hat man den Schlamm dann so weit gekriegt, dass er auch im Ofen selbstgängig verbrannt ist. Ne? Da hatte man 40% Feststoffgehalt im Filterkuchen mit der Kohle. Und heute haben wir, wenn wir die Kohle nicht zugeben, ist der Schlamm leider deutlich schlechter entwässerbar. Das heißt, wir kriegen vielleicht noch 30% im Filterkuchen, außerhalb der Presse, und müssen dann aber hochtrocknen auf 55%. Und dann hat er genau den gleichen Heizwert, wie der vorher hatte, mit 40% und Kohleanteil. Ja, und den können wir dann verbrennen, selbstgängig. Aber dadurch, dass die Kohle nicht mehr drin ist und wir getrocknet haben, können wir deutlich mehr Menge durch den Ofen durchziehen, also durchschieben, durchverbrennen. Und damit kriegen wir es auch hin, den gesamten Bottropper Schlamm da zu verbrennen.
Ich habe das übrigens mal gesehen.
Das geht jetzt los.
So eine Gewächshäuser, wo dann der Klärschlamm getrocknet wird. Es war ein relativ kleines Gewächshaus. Und da war so ein Roboter, der hat den Schlamm dann immer nochmal umgewälzt. Das ist relativ beeindruckend.
Jetzt die Frage, wie heißen die Schweine bei Ihnen,
Herr Schmelz? Elektrische Schweine, das sind die elektrischen Schweine.
Ja, genau.
Und ja, wir haben ja, ich glaube, 34 Hallen. Und da sind überall entweder ein oder zwei Schweine drin. Also es sind eine ganze Menge. Ja, und die Namen sind noch nicht vergeben, glaube ich.
Dann müssen Sie sich doch einen reservieren. Also normalerweise werden die
genannt.
Also die werden immer, kriegen immer Namen, die elektrischen Schweine.
Ja. Ich hoffe, eins heißt Georg für meinen Namen. Ne?
Schauen wir mal. Eins muss noch Uli heißen, ne? Und eins.
Mindestens.
Eines muss noch Maren heißen, die ist ja da auch irgendwie mit integriert wahrscheinlich.
Ja.
Vor Van der Meer.
Ja, die sitzt so auf der Anlage, ja.
Ja, und da gibt es ja viele, die da mitarbeiten an der Stelle. Ja, sehr interessant, muss ich sagen. Also von daher, ich hatte noch was am Anfang, das habe ich ein bisschen, diese Flockungshilfsmittel wären noch interessant gewesen, dass man darüber noch was sagt. Und fadenförmige Bakterien wäre auch noch irgendwie interessant gewesen, wie das mit dem Schlamm zusammenhängt. Das hätte mich jetzt auch noch vielleicht interessiert.
Mich, genau.
Willst du die Frage jetzt gerade nochmal einen Stillstand. Ich habe ein paar Sekunden
stillgeblieben.
Desintegration wollten wir noch sprechen.
Genau, und jetzt würde mich mal interessieren, wo die Desintegration einzuordnen ist. Also ich habe das so gelernt, dass sie entweder vor der Faulung kommen kann auch oder nach der Faulung. Ja. Und jetzt ist die Frage, was halten Sie davon? Haben Sie selber welche im Einsatz? Worauf sollte man vielleicht auch noch achten?
Vielleicht erstmal erklären, was Desintegration ist. Das ist im Prinzip, werden die Schlammpartikel vor der Faulung, und das ist der überwiegende Ansatzpunkt, dass man den Schlamm vor der Faulung desintegriert, weil man dann die Bakterien, wir haben ja vorhin über Sekundärschlamm gesprochen, der biologische Schlamm, der aus Bakterienmasse besteht. Und diese Bakterien sind ja, die haben eine Zellmembran, das sind so geschlossene Zellen halt. Und durch die Desintegration bringt man jetzt Energie auf und bricht diese Zellen auf. Man macht sie quasi kaputt. Und dadurch, dass man sie kaputt macht, kriegt man ganz viele kleine Bruchstücke, die Zellinnenflüssigkeit wird freigesetzt und das führt dazu, dass man dann in der Faulung noch einen besseren Abbau kriegt. Also in der Faulung wird dieses zerstörte, zerkleinerte Material besser abgebaut als die Zellen, wenn sie noch heile sind, sage ich mal so einfach. Ja? Deswegen nimmt man die Desintegration vor der Faulung. Man haut also drauf mit Energie, kriegt die Zellen dazu, dass sie kaputt gehen und damit lässt sich dann dieser biologische Schlamm in der Faulung besser abbauen. Weitergehender Abbau ist und es gibt mehr Gas.
Ich habe mir das mal so erklären lassen, so ähnlich wie wenn man ein Müsli isst und da sind Leinsamen drin. Die gehen komplett durch den Körper durch, weil der Körper das nicht aufbrechen
kann. Komm hin, wieder raus.
Wenn man die aber schrotet vorher, dann kann man natürlich die ganzen Inhaltsstoffe in diesem Leinsamen auch wirklich dem Körper verfügbar machen.
Ich habe noch einen besseren Vergleich, und zwar Desintegration, dann behandelt man das ja auch meistens mit Wärme. Es gibt ja unterschiedliche Desintegrationsmöglichkeiten und das ist wie beim menschlichen Körper. Also wir selber als Mensch sind der Faulturm und jetzt kann man ja mal eine rohe Möhre essen, mal gucken, wie leicht der Körper das verdaut, oder man kocht eine Möhre vor auf dem Herd und der Herd ist praktisch die Desintegration und dann füttere ich mich selber mit dieser Möhre, mal gucken, ob das der Körper schneller verdaut.
Schönes Beispiel hatte der Christian Görlich in seiner Dissertation. Genau dieses Beispiel. Der hat dann gesagt, der hat sich mit Desintegration beschäftigt in seiner Doktorarbeit und hat dann genau in seiner Doktorarbeit den Gutachtern gesagt, so, hier ist eine Möhre, die roh ist und hier ist eine Möhre, die gekocht ist und jetzt essen Sie die mal. Was geht denn schneller? Und die gekochte Möhre wurde natürlich, konnte man schneller essen und die wird dann auch leichter verdaut. Das ist so.
Das ist so.
Also thermische Desintegration gibt es auch. Man kann den Schlamm auch kochen. Ne? Beim Kochprozess wird das auch alles, geht alles kaputt und das lässt sich hinterher super gut entwässern und auch gut abbauen.
Wird sowas gemacht? Schlamm kochen?
Ja. Großer Schnellkochtopf im Prinzip unter Druck und Temperatur, ne, wird der Schlamm gekocht. 140 Grad, 160 Grad unter 3-4 Bar Druck oder 5 Bar Druck wird der gekocht, eine halbe Stunde lang und dann wird das Ganze entspannt und dann gehen die ganzen Bakterienzellen kaputt und dann wird die ganze Suppe im Vollbehälter behandelt. Und das gibt dann auch mehr Gas, deutlich mehr Gas, 10-15% mehr Gas.
Und kann man dafür die Hitze dann nehmen, die man sowieso erzeugt? Kann man die dafür nehmen fürs Kochen?
Ja, durch das zusätzliche Gas kann man die Hitze erzeugen, die man dafür Kochprozess braucht. Ne?
Ob das dann noch so viel ist?
Die gewinnt man nicht dabei.
Okay.
In diesem Zusammenhang habe ich mal eine Frage. Ne? Haben Sie schon mal den Ausdruck gehört, Kolloide?
Ja, Kolloide. Ja, das ist
da ja vorne immer so. Ich hab mal nochmal ein anderes Beispiel und zwar auch derjenige, der mir das mit der Möhre beigebracht hat. Ne? Das war übrigens ein Shoutout raus an Herrn Ewert. Und der hat mir das auch mal so erklärt: Wenn ich meine Schlammflocke habe, das ist wie so eine Qualle, die ist umgeben. Sie haben ja vorhin immer so gesprochen von der Zellstruktur, die so umgeben ist von dieser Schlammflocke. Und
Schleimige Matrix.
Und der hat das verglichen mit so einer Qualle. Und in der Qualle ist dann irgendwo dann der Schlamm, ne, der zu entwässern ist. Aber ich muss das vorher irgendwie aufbrechen. Und da in diesem Zusammenhang habe ich mir das mal gemerkt mit der kolloiden Struktur vom Schlamm. Aber ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwo niedergeschrieben steht.
Kolloide sind halt so halbfeste, schleimförmige Sachen, würde ich einfach mal sagen. Das ist genau das, was ich meinte mit dieser schleimigen Matrix. Das ist das. Das sind diese Kolloide. Halbgelöste organische Stoffe oder sowas ist der, glaube ich, der Wissenschaft aus. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ne?
Ja. Alles klar. Klaus, du hattest aber sonst noch Fragen, ne?
Ich hatte noch so eine Frage, dieses Polymer. Wird ja auch zur Flockungsunterstützung genutzt, ne? Also im Umgebungsbecken. Was ist eine, hätten wir vorhin vielleicht fragen sollen, was ist eine Schlammflocke? Und warum ist das so wichtig, dass man tolle Flocken hat? Das war so das Erste, was ich so auf Kläranlagen gelernt habe, die Flockenstruktur muss total schön sein.
Ja, die schöne Flockenstruktur. Also das ist so ein Phänomen, dass diese Bakterien sich zusammenballen und so Flocken bilden. Ne? Und je besser das funktioniert, desto besser setzen sie sich natürlich ab. Je mehr die sich so zusammenfügen, werden die Flocken immer größer, immer schwerer und dann setzen die sich halt ab. Und deswegen ist Flocken eine ganz gute Sache. Und das geht natürlich noch besser, wenn ich diese Polymere einsetze, die Ladung ausgleicht. Ne? Sie haben ja vorhin drüber gesprochen, dass die gleiche Ladung haben und dass diese Anziehungskraft dann nur bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert, weil danach sie sich abstoßen, diese Abstoßungskräfte kommen. Und wenn ich dann eben Polymere dazugebe, die Ladung ausgleichen, dann kriege ich natürlich sehr kompakte Flocken. Und da geht die Entwässerung natürlich viel, viel besser und auch das Absetzen.
Gibt es da was Neues zu diesem Thema Polymer eigentlich, dass die verboten werden sollen? Oder die zum Beispiel anorganischen oder diese chemischen Polymere? Da gab es ja mal diese Diskussion, dass nur noch organische oder natürliche Polymere eingesetzt werden dürfen.
Ja, diese Diskussion kommt aber aus der landwirtschaftlichen Verwertung. Mhm. Weil die Polymere, die wir in der Entwässerung einsetzen, natürlich hinterher im Schlamm drin sind. Und wenn der Schlamm auf den Acker kommt, dann ist halt die Frage, was passiert mit den Polymeren auch im Boden? Und wenn die Polymere im Boden halt nicht abgebaut werden können, weil die sehr stabil sind, ne, das sind sehr stabile Verbindungen, dann reichern die sich im Boden an. Und das will eigentlich keiner, dass das Zeug sich im Boden anreichert. Mhm. Und deswegen gab es eine Diskussion um diese sogenannten Biopolymere. Mhm. Ja, das sind Biopolymere, die auf Stärkebasis oder auf Chitinbasis oder sowas hergestellt werden und die sind biologisch abbaubar. Diese anderen Polymere, die synthetischen, die eingesetzt werden heute überwiegend auf den Kläranlagen, die sind eben auf Acrylamidbasis letztendlich aus Erdöl hergestellt und die sind halt sehr, sehr schwer abbaubar.
Hm. Acrylamid,
die Diskussion kam also aus der Landwirtschaft.
Das böse Zeug, aber solange wir das verbrennen, ist es ja egal dann quasi, ne?
Dann ist es egal, ja.
Ja, Daniel, hast du noch Fragen zum Abschluss?
Ja, ich hätte noch mal wie immer 5 Fragen. Und zwar...
Fünf Fragen, Herr Schmelz.
Fünf Fragen, Sie können die auch...
Nur 5 Worte.
Sie können die ganz kurz und knapp beantworten. Ja? Okay. Landwirtschaftliche Verwertung oder thermische Verwertung?
Beides.
Also nicht, da war kein Und zwischen. Beides, so, okay.
Landwirtschaftlich oder?
Ja.
Ja, ich sag beides.
Okay, alles klar.
Ich bin für eine Vielfalt von verschiedenen Entsorgungsmöglichkeiten. Und die landwirtschaftliche Verwertung ist, wenn es gut ist, wenn es vernünftig gemacht wird, auch eine richtig gute Alternative.
Okay. Nächste Frage. Welche drei Faktoren bzw. Größen sollte ein Kläranlagenbetreiber hinsichtlich des Schlamms im Auge haben, wenn er auf die Kläranlage kommt?
Welchen Schlamm meinen Sie?
Das ist Ihnen überlassen.
Wir haben Primärschlamm, wir haben Tertiärschlamm, wir haben Sekundärschlamm, wir haben Faulschlamm, wir haben Rohschlamm, wir haben entwässerten Schlamm.
Dann sagen Sie doch,
wie Tatschlamm vielleicht. Und
ja, dann präzisieren wir die Frage. Was ist der wichtigste Faktor beim Primärschlamm? Was ist der wichtigste Faktor beim Sekundärschlamm? Was ist der wichtigste Faktor beim Tertiärschlamm?
Ja gut, für einen Kläranlagenbetreiber, der wichtigste Faktor für den Primärschlamm ist möglichst hoher Glühverlust, damit möglichst viel Energie da drin ist, also hoher Organikgehalt und dass er sich gut eindicken lässt. Beim Sekundärschlamm würde ich sagen auch da, dass er einen guten Schlammindex hat, der sich gut absetzt, ne, hinten in der Nachklärung und sich dann auch gut eindicken lässt. Und beim V-Schlamm, auch da würde ich sagen, ist ganz wesentlich und entscheidend die Entwässerbarkeit des Schlammes. Der muss möglichst gut entwässerbar sein, damit ich möglichst viel oder möglichst wenig Schlamm habe, den ich entsorgen muss hinterher.
Okay, Daniel.
Alles klar. Jetzt mal eine politische Frage. Wir hatten das ja bei der Folge mit Frau Jilk übrigens, ne? Gehört die, Sie haben das ja vorhin mal angesprochen, Klärschlamm, der muss ja auch irgendwie entsorgt werden. Und sobald der entsorgt wird, verlässt er das öffentliche Gelände in der Regel. Sollte die Klärschlammentsorgung privat oder öffentlich erfolgen? Sollte der Staat regulieren? Öffentlich.
Nein, sollte öffentlich, das sollte also öffentlich sein und nicht privat. Wenn das in private Hände geht, dann passiert irgendwas mit dem Schlamm, um möglichst viel Geld damit zu verdienen. Und das ist nicht gut. Wir sind als öffentlich-rechtlicher Verein dafür verpflichtet, den Schlamm vernünftig zu entsorgen. Und das machen wir auch.
Sehr gut. Daniel.
Noch eine Frage. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir drei, ne?
Ja.
Drei. Frage Nummer vier. Und zwar, was denken Sie, wenn Sie jetzt Kläranlagenbetreiber wären, also Ihnen wird eine Kläranlage gehören, würden Sie mehr auf die Schlammschiene oder auf die Wasserschiene gucken?
Beides. Es geht immer nur beides. Also ganz wichtig, wir sind Umweltschützer, ne? Wir sind Umweltschützer und wir müssen natürlich dafür sorgen, in erster Linie, dass die Gewässer sauber sind. Das ist unsere ursprüngliche Aufgabe. Aber leider fällt dabei Schlamm an und darum müssen wir uns auch kümmern. Und das ist auch ganz wichtig.
Alles klar.
Also auf beides gucken.
Würden Sie es bevorzugen, eine Kofermentation noch mit auf der Kläranlage anzubieten bzw. zu integrieren?
Wenn immer das möglich ist, ja.
Okay. Was ist dabei wichtig?
Die sechste wichtig Frage.
Ja, das interessiert mich nochmal persönlich.
Also das Substrat, das Grundsubstrat, was man anbietet, muss gut abbaubar sein. Es soll ja wirklich viel Gas produzieren. Und es darf die Ablaufqualität der Kläranlage auf keinen Fall negativ beeinflussen.
Ich glaube, das war auf jeden Fall mega interessant bisher. Was wir so, da könnte man noch 10 Stunden drüber reden.
Wir müssen auch ein bisschen
genau. auf Zeit achten. Auf jeden Fall, Herr Professor Schmelz, danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben. Wollen Sie noch irgendwas unseren Zuhörern, sind ja auch viele Junge dabei, vielleicht mitgeben, warum jetzt Schlammpapst werden sollte?
Ja, der Spruch von meiner Kollegin Julia Kopp, ich weiß nicht, ob sie ihn erfunden hat oder ob ich den nur irgendwo anders aufgeschnappt habe, aber Klärschlamm ist kein Brotaufstrich, das ist das eine. Und das zweite, das ist auch ein Zitat von dem Professor Möller. Klärschlamm ist immer anders. Also jeder Klärschlamm ist anders. Und jeder hat den Schlamm, den er verdient. Das ist auch so ein Spruch, den ich mir so im Kopf behalten habe. Das ist vielleicht so abschließend zum Thema Klärschlamm.
Ja, Herr Schmelz, war richtig toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Okay.
Dass das funktioniert hat. Und ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Teilnahme. Und
ja, und ja, die letzten Worte sind wie immer: Panta Re, das Wasser fließt immer bergab.